Die deutsche Einheit. Ein historischer Wendepunkt in unserer Geschichte. Die Zeit nach dem Mauerfall ist geprägt von euphorischen Bildern der Gemeinschaft und von den Herausforderungen der Wiedervereinigung. Doch ein Thema wird ganz und gar nicht mit der Wiedervereinigung assoziiert. Rechtsextremismus.
Hallo.
Hallo.
Wir sind Amelie und Margarete. Ich werde sie Maggi nennen. Nur zu eurer Info. Und wir wollen uns heute genau damit beschäftigen. Wir sind beide Kinder, die lange nach der Wende geboren sind. Und unser Bild zur deutschen Einheit wurde durch Medien, unser Umfeld und den Geschichtsunterricht in der Schule geprägt. Genau dort haben wir uns in letzter Zeit sehr intensiv mit der NS-Zeit, dem Holocaust, Radikalität und der Situation heute befasst. Also Maggi, erzähl mal, woran denkst du bei der deutschen Einheit?
Wenn ich an die deutsche Einheit denke, habe ich erstmal sehr viele positive Bilder im Kopf, denn ich persönlich sehe diesen Schritt als einen sehr guten und sehr wichtigen für unsere Zukunft an.
Man muss aber auch kurz erwähnen, dass beide unsere Eltern aus dem Westen kommen. Haben dir deine Eltern was dazu erzählt?
Ja, meine Mutter erzählt mir immer, wie sie an Silvester 89 auf der Berliner Mauer getanzt hat.
Das kann ich mir gut vorstellen. Da wäre ich auch voll gern dabei gewesen.
Ja, ich auch. Das einzig Negative, was mir zur deutschen Einheit einfällt, ist, dass die Einheit viele Herausforderungen bei der Anpassung zwischen Ost und West...
Naja, wo eher Ost an West.
Ja, eben. Und genau dort sind die Probleme und Ungleichheiten zwischen Ost und West entstanden, die wir auch heute noch miterleben. Die deutsche Einheit veränderte unser Leben bis heute nachwirkend.
Wenn ich dich jetzt vor, sagen wir mal, 4 Wochen gefragt hätte, ob die Wendezeit den Rechtsextremismus beeinflusst oder sogar verstärkt hat, hättest du mir dann geglaubt oder mir zugestimmt?
Nee, überhaupt nicht. Rechtsextremismus und deutsche Einheit haben für mich nie zusammengehört.
Wir kennen aber alle den steigenden Rechtsextremismus heute mit der Situation in Chemnitz, der AfD.
Halle.
Ja, Halle. Und die Zahlen damals haben auch eine eindeutige Sprache gesprochen.
Ist die Wende der Grund für die Zunahme von Rechtsextremismus in Deutschland?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erst einmal ein paar Jahre zurück in der Zeit reisen. In die Zeit, wo Deutschland geteilt war und DDR und BRD noch bestanden.
Hakenkreuze oder SS ruhen an den Wänden. Lieder, in denen Hitler oder die Wehrmacht verherrlicht werden. Und Angriffe auf Juden, Homosexuelle, Ausländer und Kommunisten waren in der DDR keine Seltenheit.
Was eigentlich komisch ist, denn man könnte meinen, dass in einer kommunistischen, antifaschistischen Diktatur solche Bewegungen nicht gebilligt, sondern unterdrückt oder bestraft worden wären.
Genau, die Staatsführung der DDR dachte sich was Ähnliches. Nämlich, dass unter ihrer Führung Rassismus und Rechtsextremismus gar nicht erst entstehen könnte.
Die Staatsführung war also blind.
Nicht nur die Staatsführung, sondern auch die Stasi hat das Problem verkannt.
Lange Zeit ignorierte sie die Nazi-Szene in der DDR. Wie gesagt, es schien unmöglich, dass eine so extreme Bewegung entsteht.
Und genau deswegen konnte sich die Nazi-Szene so gut entwickeln. Ohne vom Staat beobachtet oder sogar von ihm ignoriert worden zu sein, förderte die Ausdehnung der Gruppe.
Was die Ausdehnung der Gruppe auch noch in den Hintergrund setzte, war, dass sich die Staatssicherheit vor allem auf die Punks konzentrierte. Sie wirkten mit ihrem ausdrucksstarken Aussehen, wie dem Irokesenhaarschnitt oder mit den mit Stickern beklebten Lederjacken, viel auffälliger oder bedrohlicher. Nazis waren zu Beginn ganz unauffällige, normale Bürger.
Dies änderte sich für kurze Zeit Anfang der 1980er Jahre, als die Neonazis vermehrt zu Skinheads wurden und sie provozierten mit ihrem neuen Auftreten, wie Glatze, Bomberjacke und Springerstiefeln, gegenüber den DDR-Staatsorganen. Die Nazis, aus denen Skinheads wurden, wollten radikaler sein.
Und auch auffälliger. Dass sie ignoriert wurden, hat ihnen gar nicht gepasst. Deswegen auch diese radikale Umwandlung. Sie wollten ihre Unzufriedenheit mit der Politik, der DDR und ihren Arbeits- und Lebensbedingungen öffentlich zeigen. Es war ein Widerstand gegen den Staat.
Daraufhin versuchten die Staatsorgane, diesen provokativen Widerstand zu unterdrücken, um ihre Ordnung zu bewahren, und brachten die Skinheads dazu, wieder zu ihrem ursprünglich unauffälligen Verhalten zurückzukehren. Somit wirkten sie für den Staat integrierbar und anpassungsfähig.
Image gut, alles gut. Alles, was für das Volk, die Öffentlichkeit, das Ausland und den Staat unsichtbar war, schien nicht zu existieren. Dabei wurde das Problem nur unter den Teppich gekehrt und nicht gelöst. Das Problem bestand also weiterhin.
Nach und nach wurden die Neonazis radikaler. Doch die Stasi stempelte sie als besorgte Bürger ab.
Ab diesem Zeitpunkt, also Anfang 1980, konnte man dann von einer rechten Szene in der DDR sprechen. Anfangs war dies eine Art Zusammenschließen von der Jugend der Punks und der Neonazis.
Trotz der unterschiedlichen politischen Richtungen hatten sie eine Gemeinsamkeit.
Ihre Wut auf die DDR und ihre ungerechte Behandlung ihnen gegenüber. Dabei sind Mitte 1980 viele gewaltbereite Punks zu den Neonazis gewechselt.
Die Neonazis wuchsen. Der Zusammenschluss mit den Punks stärkte ihre Gruppe und das Potenzial, was zu verändern. Doch gegen das Regime schien der Kampf sinnlos, da er eh nur zu verlieren schien. Also gab es einen neuen Feind. Ausländer, Homosexuelle und Punks waren die neue Zielgruppe.
Auf diese gab es dann keine spontane Gewaltausübung mehr, sondern geplante, um einen sogenannten Angstterror zu verbreiten und sich Respekt zu verschaffen.
Das brachte ihnen immer mehr Anhänger. So verfünffachte sich die Neonazi-Szene vom Anfang bis Ende der DDR, sodass es am Ende 5000 Rechtsextreme und 10.000 Sympathisanten gab. Währenddessen bildete sich im Westen rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien wie die Republikaner, die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, und die DVU, die Deutsche Volksunion. Zwischen den ostdeutschen Rechtsextremisten und den rechten Parteien Westdeutschlands bildete sich ein Netzwerk.
Die Neonazi-Szene stieg und stieg. Hier haben wir ein paar Beispiele, die zu einem die Ignoranz des Staates und zum anderen die Radikalität der rechten Anhänger bezeugen.
1979 waren zwei Kubaner, Delfin Guerra und Raul García Paré, in Merseburg, Sachsen-Anhalt unterwegs. Nach einer Messerstecherei, angefangen von Neonazis in einer Disco, wurden sie in den naheliegenden Fluss, die Saale, gehetzt. Dort verstarben sie. Es gab Zeugen und Tatverdächtige. Doch bis heute ist niemand verurteilt worden. Erich Honecker höchstpersönlich verbietete jegliches Ermittlungsverfahren der Polizei in Merseburg. Rechtsextremismus wurde totgeschwiegen.
17. Oktober 1987 spielte die Band Die Firma, eine Ostberliner Punkband, als Vorband von Element of Crime in der bekannten Zionskirche in Berlin. Es gab 2000 Zuhörer und die Stimmung war friedlich. Kurz vor Ende, gegen 22 Uhr, befanden sich noch 400 Zuschauer auf dem Konzert. Plötzlich drangen 40 Skinheads in die Kirche. Sie schlugen auf Menschen ein und riefen: Sieg Heil, Juden raus und Kommunistenschweine. Die Punks schafften es, sich zu verteidigen. Draußen stand schon zu Beginn die Polizei und die Stasi ließen die Neonazis in die Kirche eindringen und später laufen. Zu erwähnen ist, dass es wenige Festnahmen gab.
Doch dies sind nur zwei von ca. 9000 neonazistischen Gewalttaten in der DDR.
Das sind sehr erschreckende Zahlen, findest du nicht?
Ja, damals im DDR-Regime waren selbst diese Tatsachen unvorstellbar. Was glaubst du denn, wie sah die Lage mit dem Rechtsradikalismus im Westen aus?
Das ist schwierig. Einerseits konnte dort jeder seine Meinung frei äußern, weswegen dieses Unterdrückungsgefühl nicht da war. Ja. Das könnte entweder zu wenigen rechtsextremistischen Taten führen, da sich die Radikalen im Osten ja zuerst gegen das Regime stellten und auf der Unzufriedenheit der Lebensbedingungen beruhte. Oder durch die freie Meinungsäußerung taten mehr Leute ihre Meinung kund, was sich viele im Osten vielleicht nicht getraut hätten. Andererseits bildeten sich ja auch im Westen rechtsextreme Parteien. Und das ist ein eindeutiges Zeichen. Auf jeden Fall würde ich denken, dass der Westen aufgeklärter mit dem Thema umgegangen ist als der Osten. Und dass unter der Aufsicht der Alliierten die Bemühungen zur Verhinderung eines Wiederaufkommens des Rechtsextremismus größer wären.
Tatsächlich gab es im Westen mehr Rechtsextreme als im Osten. Naja, und dann, irgendwann, kam der 9. November 1989, der Mauerfall. Und Ostdeutschland überzog die Freiheit und die freiheitlich-demokratischen Grundsätze der BRD. Amelie, glaubst du, dass nach der Wende und bei der Wiedervereinigung dieser Rechtsradikalismus zunahm, abnahm oder gleich blieb?
Vor 4 Wochen hätte ich definitiv abnehmen gedacht. Doch jetzt weiß ich, dass der Rechtsradikalismus zunahm.
1989. Ein Wendepunkt in unserer Geschichte in mehreren Hinsichten. Es fiel nicht nur die Mauer. In diesem Jahr begannen die rechtsmotivierten Übergriffe erheblich zu steigen. Auch andere Zahlen verdeutlichten die rechtsextremen Tendenzen des jungen, wiedervereinten Landes.
Die rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien aus dem Westen nutzten die neue Reichweite, um ihre Ideen und Überzeugungen zu verbreiten und warben dafür im Osten vor allem junge Menschen an.
Aber auch die Skinheads und Neonazis aus dem Osten verbreiteten sich weiter und konnten die neuen freiheitlichen Rechte positiv für sich nutzen. Ein bekanntes Bild war, dass rechte Parteien aus dem Westen sich mit den gewaltbereiten Gruppierungen aus dem Osten zusammenschlossen und ihr Bündnis und ihr Netzwerk verstärkten.
Dieses Anwerben zeigte einige Erfolge. Die Republikaner schafften nach dem Mauerfall Wahlerfolge von bei der Bundes- und der Europawahl. Ihre Mitgliederzahlen stiegen rasant an.
Doch wieso kam sie vor allem bei den jungen Ostdeutschen so gut an?
Dies geschah vor allem durch Musik mit Bands wie Blutstrahl, Radikal, Kraftschlag und eine Band namens Zillertaler Türkenjäger, die heute übrigens verboten ist.
Wahrscheinlich war es auch die Action, die vielen Events und die klaren politischen Botschaften, die in der Jugendorganisation der NPD, der JN, den jungen Nationaldemokraten, gesendet wurden, die ihnen einen guten und klaren Weg boten.
Auch war der Westen dem Osten während der Teilung in vielen Teilen überlegen, zum Beispiel in Bereichen der Wirtschaft oder der Infrastruktur. Orte und Gebäudekomplexe, die in der DDR als Vorzeigeprojekt galten, waren dies nicht mehr. Während der Wiedervereinigung gingen sehr viele der ostdeutschen Betriebe pleite. Das Leben, welches sich die DDR-Bürger voller Freiheit und Wohlstand ausgemalt hatten, enttäuschte mit Armut und dem Gefühl der Zurückgebliebenheit. Im Vergleich zum tollen Westen waren sie Verlierer. Unzufriedenheit war die Folge.
Doch von den rechten Parteien fühlten sich diese vor allem jungen Menschen verstanden. Die Parteien und rechten Gruppierungen wollten sich für eine Besserung der Zustände einsetzen. Haus, Arbeit und Freund oder Freundin konnte man verlieren, aber niemals die Zugehörigkeit zu seiner Rasse. Den Menschen wurde ein Gefühl von nationalem Stolz vermittelt. Ihre Zugehörigkeit zu Deutschland definierte sie und steigerte ihr Selbstwertgefühl. Nach dem Fall der Mauer gab es nicht mehr Ost und West, sondern ein geeintes Deutschland. Es stellte sich die Frage, wie es weitergeht. Was ist Deutschland? Was definiert Deutschland? Und es stellte sich auch die Frage, wer ist Deutschland? Die deutsche Einheit löste eine Identitätsfrage aus.
Zugleich herrschte zu Beginn der 1990er Jahre folgende Situation. Deutschland erhielt einen großen Zulauf von Flüchtlingen aus aller Welt. Daraufhin kam es zu vielen Anschlägen, Demonstrationen und Ausschreitungen gegen Asylbewerber und Menschen mit Migrationshintergrund. Aber auch Homosexuelle und Punks gehörten zu der Zielgruppe der Neonazis, wie in der DDR.
Das führte zu einer Pogromstimmung in Deutschland und in den Folgejahren der Wende 1991 bis 1994.
17. bis 23. September 1991, Ausschreitungen in der sächsischen Stadt Hoyerswerda. Hierbei wurden von mehr als 500 Einwohnern ein Flüchtlingsheim und ein Vertragsarbeiterheim angegriffen. Die Polizei und die Anwohner schauten dabei zu, weswegen letztendlich 87 Menschen verletzt wurden.
22. bis 26. August 1992. Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen gegen die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter. Hierbei beteiligten sich mehrere hundert Rechtsextreme und bis zu 3000 applaudierende Zuschauer, die den Einsatz von Polizei und Feuerwehr behinderten. Das Wohnheim wurde in Brand gesteckt und die über 100 Vietnamesen waren eingeschlossen und schutzlos sich selbst überlassen. Die Polizei griff erst sehr spät ein und evakuierte sie.
Die Nacht auf den 23. November 1992. Ein Mordanschlag in der Kleinstadt Mölln in Schleswig-Holstein. Zwei rechtsextreme Neonazis attackierten das Haus der türkischen Familie Aslan und Yilmaz mit Molotow-Cocktails. Daraufhin starben zwei Kinder und ihre Großmutter.
Und dann, irgendwann kam es zwischen 2000 und 2007 zur Ermordung von 9 Migranten und einer Polizistin, 4 verübten Mordversuchen, Sprengstoffanschlägen und Raubüberfällen.
Die Täter wurden ab dem 4. November 2011 öffentlich bekannt. Davor waren Verwandte der Opfer verdächtigt worden und Rechtsextremismus als Motiv ausgeschlossen. Es stellte sich heraus, dass der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund, abgekürzt NSU, eine neonazistische terroristische Vereinigung in Deutschland für diese Taten verantwortlich war. Selbst zu Zeiten nach der Wende konnte sie unerkannt rauben, terrorisieren und morden, ohne entdeckt zu werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir der Verlauf der Geschehnisse mit den Flüchtlingen und den Parteien nach der Wiedervereinigung 1990 irgendwie bekannt vorkommt. Was sagst du denn dazu, Maggie?
Ja, ich habe tatsächlich auch viele Parallelen zwischen damals und heute festgestellt. Nur war bei uns nicht das Jahr 1990 auslösend, sondern das Jahr 2015. Da kamen in Deutschland sehr viele Flüchtlinge an, eine ganze Million.
Genau, und dann erstärkte eine rechtspopulistische und zum Teil rechtsextreme Partei, die AfD, die Alternative für Deutschland, die mittlerweile in jedem Landtag und dem Bundestag vertreten ist.
Die CDU versuchte 1990 sowie nach 2015 der vermehrten Zustimmung der rechten Parteien entgegenzuwirken, indem sie auch rechte Wahlslogans und Ansichten übernahm. Das brachte allerdings nicht viel. Im Gegenteil.
In der Kriminalstatistik erkennt man deutlich diese Entwicklung. Die rechtsmotivierten Straftaten stiegen 2016 auf ein Rekordhoch von über 23.500. Und danach wurden wieder über eine Verschärfung oder Änderung des Asylgesetzes debattiert und vor allem über Abschiebungen.
Und wieder haben die Medien mit ihrer Berichterstattung die Situation verschärft. Die Demonstrationen in Chemnitz und anderswo, Pegida, man kann eine eindeutige Tendenz der politischen Lage in Deutschland erkennen.
Ja, und dann kam der Anschlag auf eine Synagoge in Halle, der Höhepunkt der rechtsextremistischen Angriffe in jüngster Zeit. Und der deutsche Staat hat endlich erkannt, dass was gegen den aufkommenden Rechtsextremismus getan werden muss.
Ist die Wende der Grund für die Zunahme von Rechtsextremismus in Deutschland?
Der Rechtsextremismus ist nicht durch die deutsche Einheit entstanden. Bereits zur Zeit der Teilung gab es einige rechtsextreme Tendenzen in der BRD und in der DDR.
Jedoch löste die deutsche Einheit eine Identitätsfrage bei den Bürgerinnen und Bürgern des Vereinten Landes aus. Durch den Mauerfall konnten sich politische Ideen, auch Rechtsextreme, weiter verbreiten. Dies beeinflusste die Urteilsbildung über Was ist Deutschland und Wer ist Deutschland?
An den Wählerbewegungen und Zahlen von rechtsextremistischen motivierten Gewalttaten kann man die Entwicklung zu mehr Rechtsextremismus klar erkennen.
Dass es zu Beginn der 1990er Jahre zu solch pogromartigen Ausschreitungen kam, lag zum Teil an den entstandenen politischen Tendenzen. Gäbe es aber nicht die Umstände des Flüchtlingszulaufes und der medialen und politischen Reaktionen, wäre die Situation damals nicht so eskaliert.
Abschließend kann man also sagen, dass die deutsche Einheit sehr wohl ein Grund für die Zunahme an Rechtsextremismus in Deutschland war, jedoch der Grund oder die Schuld für die folgenden Entwicklungen nicht allein ihr zuzuschreiben sind.
Ja, und zum Schluss möchten wir nochmal auf eine uns wichtige Angelegenheit hinweisen. Dank einer Mitschülerin durften wir vor einem Jahr einen Überlebenden des Mordanschlages auf das türkische Haus in Mölln treffen, der Teile seiner Familie dort verlor.
Er wollte kein Mitleid von uns. Er wollte, dass wir als junge Generation in der Zukunft nationalsozialistische, neonazistische und rassistische Gewalttaten verhindern.
Und er wollte, dass wir uns nicht an die Täter, sondern an die Opfer all dieser Taten erinnern, die durch Diskriminierung und Hass ihr Leben verloren.
Mit dieser Botschaft und eurer Verantwortung für die Zukunft möchten wir uns bei euch fürs Zuhören unseres Podcasts bedanken. Zudem wäre es schön, wenn ihr euch einen Moment für euch nehmt und den Opfern gedenkt.
Tschüss!
Tschüss!